Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Wenn man betrunken, also wenn Japaner trinkt, Männer oder Frauen, in den meisten Umfeldern wird immer über irgendwas Sexuelles geredet und gar kein Problem. Man kann über alles reden.
Das ist lustig, weil die Annahme ist ja immer, dass alles so ganz verhalten, hinter vorgehaltener Hand, mit großer Scheu und großer Furcht irgendwie besprochen wird.
Ja, aber ich sage, die besten Geschäfte passieren meistens, wenn man ich bin mit anderen Firmenchef dann was trinken bin und wir dann über unsere Fetische reden oder unsere Vorliebe.
Aber es liegt vielleicht auch an eurer Branche. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dass zwei Bankangestellte miteinander darüber reden.
Doch.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hier eine Anmoderation aus Japan. Ich sitze in einem Yakuza-Café, bespreche es komisch aus. Warum ich es komisch ausspreche, werdet ihr gleich in der Folge hören, die ich gerade aufgenommen habe. Und ich möchte kurz zusammenfassen, worüber ich mit meinem Gesprächspartner Tristan Juncker gesprochen habe. Tristan lebt seit über 10 Jahren hier in Japan und ich habe ihn auch vor knapp 10 Jahren kennengelernt, damals noch als eine Person, die mir geholfen hat, einen Galileo-Film zu machen. Wir haben uns jetzt mal wieder getroffen und wir sprechen darüber, was es bedeutet, in der japanischen Pornoindustrie zu arbeiten, denn in dieser arbeitet Tristan sehr erfolgreich. Wir reden beide in der Folge über das Männer- und Frauenbild in Japan, warum japanische Pornos so, sagen wir mal, abwechslungsreich sind und wie es ist, wenn man konservativ anders deutet, als wir es in Deutschland deuten würden und was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, die so viele Regeln hat und was Vorteile und Nachteile dieser Regeln sind. Also, wenn ihr wissen wollt, wie Sexualität, Liebe und Zuneigung in Japan funktioniert, was Chlamydien-Syphilis damit zu tun haben und warum man in Japan, wenn man Pornostar war, richtig gut Karriere machen kann, dann hört bitte diese Folge mit Tristan und mir und es geht jetzt los. Jetzt hat sich mit mir ein, ich würde sagen, alter Bekannter aus Tokio getroffen, denn ich bin ja gerade in Tokio und der sitzt mir gegenüber in meinem geliebten, ich sag's jetzt mal nicht laut, weil das Wort ist nämlich hier verständlich, Yakuza.
Wenn man es auf Deutsch ausspricht, Yakuza, versteht das niemand.
Okay, Yakuza, Café und wir reden heute darüber, was Tristan in den letzten Jahren hier gemacht hat. Denn Tristan und ich kennen uns schon seit 10 Jahren, würde ich sagen.
Bestimmt, das ist schon, ja.
Wir haben das erste, was wir zusammen gemacht haben, war ein Galileo-Spezial über Jugendbewegung. Und da hast du uns, war das das oder war das die Bososokus oder war das?
Das allererste war das, die Dokumentation über die Cosplay-Community
hier. Ja, stimmt, da waren wir hier bei so einem Cosplay.
Anime Japan waren und bei einer Cosplayerin zu Hause.
Stimmt. Genau. Das war tatsächlich das Galileo-Spezial über Jugendbewegungen und wie die Jugend sich verändert und dann, wie die Jugend in Japan. Alter, es ist 10 Jahre her.
Ja.
Das ist irgendwie auch hart.
Ganz lange Zeit.
Und ich folge dir auf Instagram und konnte auf Instagram eigentlich sehr gut beobachten, wie sich deine Karriere verändert hat hier in Japan. Du hast ja angefangen so mit so Import-Export nach Deutschland.
Genau.
So. Du hast so Dinge verkauft nach Deutschland. Genau, was war das am Anfang?
Ganz am Anfang, also ich habe erstmal hier gearbeitet in einer japanischen Firma, wo ein Großhändler für Anime-Goods, also ja, Spielwaren für, aus dem Anime-Manga-Bereich. Und ich habe angefangen, mich natürlich, bin ich auch nach Japan gekommen in erster Linie, um ja die Subculture kennenzulernen, wie Anime, Manga, Games, Idols und was immer dazugehört. Und in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, habe ich dann entschlossen, irgendwann mein eigenes Unternehmen aufzubauen, wo ich angefangen habe, dann mich darauf zu spezialisieren, ja, die Anime-Manga-Kultur in Japan ins Ausland vorzustellen, also auf Englisch. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und an einem gewissen Punkt, wie wir auch gemeinsam gemacht haben, war ich auf Events, da haben wir Cosplayer kennengelernt. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, oh, es gibt auch viele Cosplayer, die sich etwas freizügiger verkleiden auf den Events. Und das ist hier eine ganz große Community und Kultur für so gesagtes Gravier gibt. Also
Gravy, also
Gravier, Gravur.
Gravur, okay. Genau. Warum wird es so genannt?
Das wird so genannt, weil es kommt vom Unternehmen Gravurdruck. Also weil das ist so wie in Deutschland würde man es wie Pin-Up-Models nennen, also Models, die in Zeitungen erscheinen, in Bikinis oder ja etwas freizügiger, aber jetzt keine pornografischen Inhalte machen, aber einfach nur ja.
Also so mit großem Ausschnitt und irgendwie genau. Po zeigen.
Genau, Po zeigen oder irgendwelche Produkte promoten oder zusammen mit Autos oder alles, was die Männer interessiert, posen. Und das darf eine große Industrie hier in Japan besteht. Und wo wir bei den Events waren, haben wir für unseren YouTube-Kanal dann viele Videos gemacht und Interviews mit solchen Models. Und wir haben gesehen, die haben alle ihren Content, den verkaufen sie nur in Japan. Also die targeten nur den japanischen Markt, obwohl natürlich international auch ein großer Markt für japanische Models besteht. Also wie auch vielleicht bekannt ist, in Japan gibt es natürlich die JAV-Industry. Also
die Japan Adult
Video Industry, die ist die zweitgrößte Pornoindustrie der Welt. Weil was man wissen muss, ist, dass in Japan, in Ländern, die nah in Japan liegen, wie Korea, China und den meisten anderen Ländern, sind pornografische Inhalte komplett verboten und dürfen nicht hergestellt werden. Das heißt, Japan ist absoluter Marktführer in Asien und der zweitgrößte Hersteller in der ganzen Welt für solche Inhalte. Und das ist natürlich ein großer Markt ist, aber dass niemand zum Beispiel über die Gravier-Kultur Bescheid weiß.
Oder? Ja, das ist lustig, weil japanische Pornografie gilt ja als sehr sonderbar in Europa. Ja. In Europa. Also so, das ist so, ich habe mich ja früher in meinem Berufsleben sehr viel mit Sexualität auseinandergesetzt und habe dann auch gelernt, dass das rassistische Klischee ist ja oft, weil die Japaner pervers sind.
Ja.
Aber die Wahrheit ist eine andere. Diese fantasievollen, extrem breit gefächerte Pornografie existiert, weil so strenge Zensurgesetze existieren. Ganz also wird verschiedenste Kinks werden dann eben so bedient, um diese Zensurgesetze auch ein bisschen zu umgehen. Also sozusagen einer meiner Lieblings-Kinks ist, muss ich ganz, also nicht tatsächlich, um meine eigene Sexualität damit zu bereichern, sondern dieses Time-Stop.
Ah ja, ganz
also,
genau.
Also es gibt einen riesigen Markt.
Großes Genre hier.
Ein riesen Genre, ich finde die einfach so lustig, wo einfach die Zeit angehalten wird und dann ein Mann ist dann, für den gilt es nicht.
Ja, der hat eine Fernbedienung oder irgendein Device, womit er dann für kurze Zeit dann alle Leute um sich herum stoppen kann. Und er kann je nach Vergnügen dann für bestimmte Leute die Zeit wiederherstellen oder wieder anhalten. Und wie du gesagt hast, es ist ein sehr populäres Genre. Ich denke, also was meine Ansicht darauf ist, dass natürlich Japan hat eine sehr lange Kultur für pornografische Inhalte. Wo noch in Europa die Renaissance bestand, gab es in der Edo-Zeit in Japan vor 300 Jahren schon sogenannte Shunga oder Ukiyo-e, also mit pornografischen Inhalten. Wie ganz bekannt ist ja der Oktopus, der mit einer Dame interkursiert. Also das Bild existiert vor vielen, vielen 100 Jahren, wohingegen in Europa Nacktheit an sich noch etwas verpönt war zu der Zeit, gab es in Japan schon so viele Variationen von pornografischen Inhalten auf Druck. Und dass in Japan das alles sehr schon sehr, eine sehr lange Kultur hat und eine sehr weit entwickelte Kultur hat. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg Japan sich gedacht hat, oh, wir müssen uns an den Westen anpassen. Und dann kamen erst die Zensurgesetze. Und wie du erwähnt hast, ein Hauptgrund der ja, Perversität oder der, ja, der Vielfalt,
Diversität
ja. in der japanischen Pornografiekultur ist, wie du gesagt hast, da vieles zensiert werden muss, wird sehr viel mit der Fantasie der Menschen gespielt und sehr viel mit Kings gespielt und damit es immer einen weiteren Grund gibt, um zu konsumieren als nur der sexuelle Intercourse.
Ja.
Und das ist auch ich denke eine Stärke der japanischen Pornografieindustrie, weil im Westen ist alles sehr, okay, Leute haben Sex vor der Kamera und es ist sehr gestellt, wohingegen es sich in Japan schon so anfühlt, als wäre es auch, das ist ja, da haben ja. zwei Leute echt irgendwas mit.
Ist die japanische Pornografie so ein Gewerk, so wie viele andere Gewerke in Japan auch, mit so strengen Regeln, mit ja. so strengen Meisterlichkeiten, also dass du bestimmte Dinge extrem gut beherrschen musst, bevor du erst deinen ersten Porno drehen darfst?
Absolut. Mit allen Beteiligten an einer Pornoproduktion ist es so. Also natürlich die Agentur, jetzt sind sogar die Regulierungen für Pornografie in Japan strikter geworden. Es gab das sogenannte AV, also AV Shimpo, das die Regulierung für die AV-Industrie, wo dann festgelegt wurde, dass die Models, die Darstellerin in den Filmen, 3 Monate oder länger vor dem eigentlichen Dreh einen Vertrag unterschreiben müssen, dass sie mit allem einverstanden sind und dass ins kleinste Detail festgelegt werden muss, wer wen wie anfasst und was gemacht wird. Und wenn
ist
das
ja aber gut eigentlich. Ne?
Es klingt gut, aber es ist natürlich so extrem, dass es hinderlich wird und viele Darsteller haben ihren Job verloren. Und was jetzt passiert ist, dass viele der Darstellerinnen und Darsteller nach Taiwan gehen, weil dort die Gesetze nicht so streng sind und viele Produktionen jetzt in Taiwan produziert werden. Der ganze japanische Markt leider etwas zugrunde geht.
Ja. Wurden die Gesetze eingeführt zum Schutze der Frauen? Weil das ist nämlich
eigentlich wurde es so gemacht,
okay.
aber es gab eine große Bewegung von den Darstellerinnen auf Twitter oder X, dass die gegen dieses Gesetz waren, weil sie so viele Jobs verloren haben
ja.
und es zu streng ist. Weil ich sag mal so, natürlich, wenn man mit einer, schlechten Organisation, einer schlechten Agentur zusammenarbeitet, wird natürlich sehr viel, nicht kriminelle Dinge, aber sehr viele Dinge betrieben, die eigentlich nicht so sein sollten. Aber es gibt in Japan schon sehr viele vertrauenswürdige Agenturen und man stellt sich das jetzt vor, dass ja in Pornografie alles irgendwie it's a very dark industry, eine sehr
düstere. Also meine Vermutung ist auch, dass die Nähe zur Yakuza, um es deutsch auszusprechen, groß ist. Also dass die...
Ja. Es gibt einige Agenturen, die noch in den Händen liegen von solchen Einheiten.
Ja.
Aber es ist so, dass es nicht unbedingt negativ ist. Es wird nicht aufgrund deren Einfluss irgendetwas Schlechtes betrieben. Ich muss natürlich auch sagen, dass in den letzten Jahrzehnten natürlich solche Yakuza dann sehr viel normales Business betreiben. Und dass die ganze Industrie viel mehr so... An die Außenwelt gekommen ist. Also,
Es war früher Yakuza besetzt und heute ist es eher das auch zum Beispiel so, wie du das machen kannst. Also ein Deutscher, der...
Also man muss eigentlich nur, es gibt ein gewisses Zertifikat, das man von der Regierung bekommen muss, das heißt Fueho, also das Gesetz für Pornografie und Prostitution in Japan, so eine Bescheinigung für den Amt, wie man sich in Deutschland so ein
Gewerbezettel
holt.
Das ist nur für Pornos.
Für Pornografie und Prostitution.
Okay.
Und das muss man bekommen und dann kann man eigentlich alles machen, was man will. Nur halt bei Produkten, die offiziell verkauft werden auf Amazon oder in Geschäften, muss das Agenturen, Ministrien verifiziert werden, dass es nicht unzensiert ist.
Ja.
Also da gibt es ein Komitee, das schaut sich das an und es muss zu einem gewissen Grad zensiert sein. Meistens ist es also Geschlechtsteile komplett und für bestimmte Inhalte, wenn es dann, sag ich mal, darauf zukommt, ob es ein 18 plus oder 15 plus, also für Jugendliche erhältlich ist, müssten mindestens zum Beispiel 30% des Posts bedeckt sein und so weiter und so fort. Also bei jetzt nicht pornografischen
Inhalten. Machst du Inhalte für 15 plus oder nur für 18 plus?
15 plus, hauptsächlich 15 plus. Ah, also sie machen halt eigentlich nur Bikini-Fotos, Video-Content, aber auch 18 plus, ja.
Okay. Also sie machen auch. Welcher Prozent, also was ist lohnenswerter, die 15-Jährigen zu erreichen oder die 18-Plus-Jährigen?
Die 18-Plus natürlich. Die haben das Geld und auch der Inhalt, den die Models herstellen, die dann komplett nackt sind oder für Onlyfans oder für solche Plattformen Content machen, natürlich sich viel besser verkauft und viel mehr Geld zu machen ist.
War das für dich ein logischer Schritt dort in diese Branche rein? Oder, weil als ich dich kennengelernt habe, hatte ich eher das Gefühl, dass du einfach in Japan sein möchtest, dass du dieses Land so liebst, dass du diese Sprache so liebst. Da haben wir uns, waren wir beide ja auch uns so einig.
Ja.
Wir haben ja beide die gleiche Liebe für dieses Land.
Auf jeden Fall.
Und für diese Sprache, du sprichst sie natürlich perfekt. Ich kann holpere, also ich spreche sie nicht, Punkt. Aber es war mir nicht klar, dass dieser Weg in die Pornografie oder beziehungsweise in die erotische Fotografie für dich bestand. Für mich warst du eher so, du machst dann so Gundam-Figuren, verkaufst du nach Europa.
Ja, das war, was ich gemacht habe. Aber ich muss ehrlich sagen, es war schon immer mein Traum.
Ja.
Ich hätte halt nie gedacht, dass ich irgendwie da reinrutsche, um ehrlich zu sein. Also, dass ich natürlich schon auch sehr, also ich habe, wo ich noch in Europa war, natürlich so japanische Inhalte für Erwachsene konsumiert.
Mhm.
Und dass ich schon natürlich ein gewisses Interesse hatte an der Ästhetik von japanischer Pornografie oder solchen Gravur, Einheiten, dass ich immer etwas damit machen wollte, aber ich das immer so gesehen habe, ach, es kann nie so sein, dass ein Ausländer da irgendwas...
Du bist der Einzige, würde ich sagen. Du bist der einzige Deutsche, zumindest. Ich denke, es gibt Amis, die hier mitspielen.
Aber ehrlich gesagt, also mitspielen, vielleicht als Darsteller oder irgendeine Rolle haben oder die Kamera halten, aber niemand, der hier wirklich auf ein Business hat und mit so vielen Models und Agenturen vernetzt ist und gleichzeitig Geschäfte betätigt. Ich kenne keinen und das sagen mir diese ganzen Agenturen dann auch. Es gibt natürlich Freelance-Models oder also Darstellerinnen oder Gravure-Idols oder Cosplayer und es gibt die in Agenturen sind.
Mhm.
Aber wir machen beides. Also wir sind mit einigen Agenturen sehr gut vernetzt und da gibt es auch so eine oder andere Agentur, wo ich besser nicht nachfrage, ob sie Mitglied der Yakuza sind. Aber in Japan macht man immer Verträge zwischen Agenturen und da gibt es eine Klausel, die ist immer enthalten über gewalttätige Organisationen, dass man nicht dazu gehört.
Wenn ist das ja neu, diese Gesetzesgebung, dass man gewalttätige Organisationen, wie heißt das Wort?
Bobo-ryokudan.
Genau.
Sorry.
Genau.
Dass das immer erwähnt wird und dass wenn das unterschrieben ist von beiden Partien, bist du eigentlich auf der sicheren Seite.
Ja.
Weil die anderen wollen dann auch cleanes Business, also klares Business
machen. Ich muss mal kurz erklären, also diese Gesetze wurden eingeführt, weil die Yakuza, um es deutsch auszusprechen, sehr lange sehr viel Macht hatte in Japan und vor 10 Jahren wurde angefangen, diese Macht zu nehmen.
Ganz genau.
Und da gab es einen Kniff, einen juristischen Kniff, der in einem Hotel in Japan im Übrigen entwickelt wurde. Dazu komme ich aber später nochmal oder erklären wir in unserer Dokumentation, die nächstes Jahr rauskommt. Dass wenn du einen Vertrag unterschreibst und sagst, dass du eben stehst nicht in Kontakt zu solchen gewalttätigen Organisationen, stehst es aber trotzdem, wirst du nicht angezeigt, weil du in Kontakt mit dieser Organisation stehst, sondern wegen Betrug, weil du nämlich gelogen hast beim Unterschreiben dieses Vertrags. Und deswegen sind die Leute heute sehr, sehr vorsichtig, was sie unterschreiben, weil wenn die Polizei nachweisen kann, dass du in Kontakt zur Yakuza stehst, dann hast du ein Problem.
Ganz
und deswegen wollte ich nur kurz erklären, was das bedeutet, wenn beide Seiten deine Verträge unterschreiben, wir sind nicht Mitglied, willst du es ja auch dann nicht. Willst du sauber sein, willst du ein sauberes Business haben.
Genau. Und das ist sehr wichtig. Also wenn das jemand nicht unterschreibt, und es war einmal kurz davor, dass wir in einem Meeting, es ging genau um eine JV-Darstellerin, die gerade sehr, sehr populär ist und wir sollten ihre Fan-Accounts fürs Ausland betreiben und dafür Content machen, dass dann wir den Vertrag weitergeschickt haben und der große Boss, der war ein alter Mann, 70, 80, den ich auch einmal getroffen habe bei dem Meeting, hat sich ein bisschen so dagegen gestellt, oh, warum ist diese Klausel so lang über gewaltige Organisation? Aber es war halt die Länge wie bei jedem Vertrag, sogar zwischen zwei ganz normalen Firmen. Aber da habe ich schon gedacht, okay, ich frage einfach nicht weiter nach, sie haben unterschrieben, wir machen unser Business, alles ganz klar. Also in Japan ist es natürlich wichtig, dass man ein klares Business macht, auch mit den Models und mit Agenturen, dass alles ganz genau geklärt ist, bis zu welchem Tag und was bezahlt wird, was geschickt wird und dass man immer in Kontakt bleibt, halt immer natürlich schnell antwortet auf Dinge, die anstehen und auch ganz wichtig ist, Genau, dass man sich entschuldigt, falls irgendwas ist. Also ja. In Japan ist halt keine Diskussion und einfach schnelle Nachrichten hin und her zu schicken, das ist A und O. Wenn man das einhält, ist man eigentlich immer auf der guten Seite.
Würdest du sagen, dass der Umgang mit Pornografie in Japan viel einfacher ist als in Deutschland, obwohl so strenge Zensuren existieren?
Ja, würde ich sagen.
Also ist sie gesellschaftlich auch viel akzeptierter?
Gesellschaftlich auf jeden Fall viel akzeptierter. Es gibt viele Superstars, die auch auf YouTube Millionen von Subscriber haben, die auch schon mal Pornos selbst dargestellt haben. Da gibt es zum Beispiel auf der weiblichen Seite, da gibt es zum Beispiel eine Darstellerin, Amy Fukada, die hat auch über 2 Millionen Follower auf Instagram und 1 Million Subscriber auf YouTube und die macht Videos mit allen möglichen berühmten YouTubern und Werbung für Modefirmen und ist im Fernsehen und auf allen möglichen Shows, also ganz clean. Das gleiche gilt auch für, zum Beispiel gibt es eine andere, die heißt es gibt zwei, die sehr ähnlich heißen. Auf jeden Fall auch, die hat eine eigene Modefirma und ja.
Ist also ja eigentlich undenkbar. In Deutschland hat so Michaela Schaffrath, also bekannt als Gina Wild, bis heute eigentlich Schwierigkeiten, das hinter sich zu lassen. Also jeder, der in Deutschland mal in der Pornografie tätig war oder jede, kann das eigentlich nicht hinter sich lassen, sondern bleibt eigentlich immer das Porno, das schmuddelige Pornostadion. Das hat ja was Schmuddeliges. Hier in Japan ist es nicht schmuddelig?
Es ist nicht so schmuddelig, Okay. Also es gibt natürlich bestimmte Berufe, die man nicht mehr machen kann, aber man kann auch natürlich sagen, dass die meisten Darstellen genau diese Jobs auch nicht machen wollen, wie zum Beispiel in der Bank arbeiten.
Ja, oder das ist lustig, dass immer das Beispiel ist Bank arbeiten. Ja,
sorry. Aber auch, also man muss ehrlich sagen, schwieriger als die Darstellerinnen haben es die Darsteller, wie zum Beispiel ein ganz berühmter Shimiken, der hat es sehr schwer gehabt in seinen eigenen Memoiren. Er hat ja viele Bücher rausgebracht, das ist auch immer im Fernsehen jetzt und auf YouTube, dass er geschrieben hat, wie schwer es hatte, überhaupt Jobs zu bekommen oder dass Leute ihn akzeptieren oder mit Auftritten im Fernsehen oder was auch immer. Und dass er dann halt komplett sich gesagt hat, okay, ich bin jetzt komplett der Pornstar.
Ja.
Und dass er dann ganz hart auf die Nummer gegangen ist, oh, ich habe mit 15.000 Frauen geschlafen. Und
15.000?
Ja. Und ich werde allen ganz genau erzählen, wie man es machen muss, was man machen muss, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen und wie man seine Finger benutzt und wie man seine Zunge benutzt, aber was auch immer. Hat viele Bücher darüber geschrieben und ist dann ein Superstar geworden. Jeder Japaner kennt ihn. Okay. Also, weil er komplett auf die Nummer gegangen ist. Schaut mich an, ich bin der Star.
Ja.
Und dass er natürlich seitdem halt auch komplett etabliert ist und keiner nachfragt oder ihm blöd ankommt. Also es ist eher eine Ehre, mit ihm zusammen zu sein. Und so Leute kenne ich einige, also bei denen es komplett zurück hinter sich gelegt wurde und jetzt einfach nur Superstars sind, die über ihre Erfahrungen erzählen. Und
wie wird über Sexualität geredet in Japan? Also gibt es da auch eine ganz andere Offenheit als in Europa?
Ja, würde ich sagen.
Ja.
Also wenn man betrunken, also wenn Japaner trinkt, Männer oder Frauen, in den meisten Umfeldern wird immer über irgendwas Sexuelles geredet und gar kein Problem. Man kann über alles reden.
Das ist lustig, weil die Annahme ist ja immer, dass alles so ganz verhalten, hinter vorgehaltener Hand, mit großer Scheu und großer Furcht irgendwie besprochen wird.
Ja, aber ich sage, die besten Geschäfte passieren meistens, wenn man wenn ich mit einem anderen Firmenchef dann was trinken bin und wir dann über unsere Fetische reden oder unsere Vorliebe.
Aber es liegt vielleicht auch an eurer Branche. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zwei Bankangestellte miteinander darüber reden.
Doch.
Okay.
Die würden erstmal reden, was für eine Frau magst du denn? Und ich werde viel offener über Pornografie und auch über Prostitution geredet als in Deutschland. Zum Beispiel hier in Japan kommt es meistens immer auf, dass man über zum Beispiel Prostitution zum Beispiel redet und dass Männer ganz offen sagen, oh, ich gehe dahin, ich mache das und das und zweimal die Woche gehe ich dahin und auch bei Frauen reden da viel offener drüber und es ist viel akzeptierter in Gesellschaft. Ich glaube, vor kurzem gab es ein Video, das wurde viral auf YouTube, wo ein Japaner hat Leute auf der Straße interviewt über Fremdkick-Kultur, über das Cheaten und dass dann die meisten Frauen komplett damit okay waren, dass Männer sich vergnügen und auch auf der anderen Seite es auch meistens sehr akzeptierter ist. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt gut, aber was ich damit sagen will, ist, dass es viel offener über solche Themen geredet wird.
Glaubst du, dass die Gesellschaft, also es gibt ja diese ganzen Modernisierungsbewegungen, bedankbarerweise auch in Europa, Gleichberechtigung, Frauenrechte, glaubst du, dass es hier länger dauert oder würdest du sagen, diese Gleichberechtigung und die Frauenrechte, die existieren hier aber nur anders?
Die existieren anders und es wird nie so sein wie in Europa und ich glaube, dass die Japaner in der Hinsicht sich wohlfühlen in ihrer Ansicht, der, dass sie es dir rollen, also die, die Gender Roles, wie soll ich sagen?
Aber ich finde sie zum Beispiel hier in Shinjuku, wo wir gerade sind, sehr aufgeweicht, weil zum Beispiel diese ganzen Host-Clubs, in denen Männer arbeiten, also um das kurz zu erklären, das sind so eine Art Club, wo man sich, da geht es glaube ich nicht zwingend um Sexualität, da geht es um Kommunikation. Genau. Und die Männer, die dort auf den Plakaten beworben werden, sind sehr feminin. Also es ist jetzt nicht ein klassisches Männer-Frauen-Bild, was dort verkauft und vermittelt wird.
Ja, also optisch stehen japanische Frauen eher auf den femininen Typ Mann, optisch. Aber die Charakterzüge
sind... Also um es kurz einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer, natürlich nicht jede japanische Frau steht...
Ich will nicht, dass
der Eindruck entstehen könnte, dass man so pauschal...
Sorry, dass ich das sage, aber natürlich stehen viele Frauen auf den, diesen Typ von Mann optisch, also langes Haar, glatte Haut und wo man sich wohlfühlen kann, was, was nicht intimidating ist, also wie nennt man das?
Es ist interessant, was du sagst, es ist keine, da geht kein sexueller, keine sexuelle Aggression aus von diesen Männern. Also sie wirken nicht so übermaskulin,
übermaskulin.
Jetzt wird Geschlechtsverkehr gemacht, junge Frau, sondern es ist einfach so, sie sind so anschmiegsam.
Und man kann über alles in ihr reden, aber ich wollte nochmal darauf hinausgehen, dass die Traits von Masculinity in Japan ganz klar damit darauf festgelegt werden, dass man natürlich mehr Geld verdient. Mhm. Also in Japan, wie in den meisten asiatischen Ländern, ist es natürlich, dass der Mann mehr Geld verdienen muss als die Frau. Der Mann muss immer emotional stabil sein und da sein und die Verantwortung übernehmen. Und in Japan wird, nennt man das Yoyomotsu, also dass man Spielraum hat in dem, was man machen kann. Das heißt, wenn man gelassen ist und sich nicht aufregt und niemals schimpft und immer anwesend ist und positiv und lächelnd und ein starker Charakter, ist das sehr attraktiv, wird das als sehr attraktive Eigenschaften gesehen, weil man ja.
Und das ist eigentlich mega anstrengend und das ist der beste Weg in eine toxische Gesellschaft auch, um ehrlich zu sein.
Ja, aber ich muss nur aus eigener Erfahrung sagen, in Japan redet niemand darüber und viele, die aus Europa kommen, aus Amerika, werden immer sagen, dass es nicht gut ist, also nicht gut für die Gesellschaft ist, dass die...
ich jetzt gerade.
Ja, zum Beispiel du. Aber dass in Japan niemand, obwohl diese Dinge existieren, halt wie natürlich auch, dass man in der Bahn angefasst wird oder dass halt sehr krass ist, dass halt japanische Frauen bestimmte Beauty-Standards haben oder sich in der Rolle einer Frau, was sie machen müssen, um sich in der Rolle einer Frau wohlzufühlen. Aber dass sich in Japan niemand darüber in der Hinsicht beschwert. Also es ist nicht etwas, wie soll ich das sagen? Also in Japan ist, also aus meiner Ansicht ist es so, dass die Gender Roles sehr strikt
konservativ getrennt sind,
aber niemand es zusammen vereinigen will, weil...
Würdest du sagen, Männer wollen es nicht oder auch Frauen
wollen es nicht? Beide wollen es nicht.
Okay.
Beide wollen es nicht. Und es geht nur, es ist einfach so, und wenn man wirklich über Themen spricht, wie zum Beispiel Power Harassment zwischen Männern und Frauen oder Frauen, die in der begrapscht werden oder das halt, wird es meistens nicht so als Problem dargestellt. Also man ist hier sehr stoisch, wenn es dann darum geht, was man hinnimmt. Zum Beispiel, sag ich mal, eine Japanerin wird in der Bahn begrapscht.
Ja.
Das wäre in Europa komplett. Also alle,
aber ist hier auch ein Problem?
Ist natürlich ein Problem und man kann einfach dann sagen, oh, der hat mich begrapscht hier, dann muss er 10.000 Euro Strafe zahlen oder dann wird der von der Firma entblößt, von der Familie entblößt. Also das ist schon, wird schon streng reguliert. Aber wenn das mal passiert und sage ich mal, nur das einmal so passiert und man dann mit dem Opfer dann in der Hinsicht spricht, ist es so, ja, es passiert, aber... Ach ja, es ist halt ein Ausflugschau und
aber das deute ich immer ganz oft auch, weil das diese Art dieses passiven Verhaltens, das gibt's ja auf der ganzen Welt, das gibt's ja auch in Europa und in Deutschland. Das ist eher, das glaube ich, dass die Gesellschaft sich daran gewöhnt hat, dass es eben passiert. Und das ist ja eigentlich keine gute Reaktion einer Person, weil es ist sexuelle Belästigung und sexuelle Belästigung hinterlässt Spuren bei Männern sowie als bei Frauen. Da frage ich mich dann immer noch so, ob das nämlich eines der Probleme der japanischen Gesellschaft ist, von außen betrachtet, dass eben der Wandel so langsam stattfindet. Der Wandel findet so langsam statt im Männer- und Frauenbild, in der Wirtschaft, bei der Yakuza auch im Übrigen. Da ist der Misserfolg der Yakuza derzeit ist ja auch, weil der Wandel so langsam ist, weil so Neuigkeiten nicht akzeptiert werden.
Also, sorry, kann ich meine eigene Meinung sagen?
Ja.
Ich denke nicht, dass sich viel ändern wird. Mhm. Und ich sehe es nicht, sorry, das ist meine Meinung. Nicht so, dass es fortgeschrittener ist in Europa und Amerika. Ich denke, was gerade passiert und dass es genau wieder in die andere Richtung hinläuft und dass auch in Europa und Amerika viele das alte konservative Frauen- und Männerbild wollen, weil sie sich wohl in der Rolle fühlen.
Das ist bestätigt. Also
und weil man sieht, Andrew Tate oder alle diese Leute, die jetzt erscheinen, es existiert, es ist da, weil Männer depressiv werden in ihrer Rolle, dass Frauen auch dann, zum Beispiel in einer Beziehung, ist es für beide Parteien, kann es zum Unglück führen, wenn zum Beispiel, sag ich mal, der Mann sich nicht in der Rolle fühlt, dass er irgendwas für die Familie beiträgt. Sondern ich sag mal, ein Mann, der Teilzeitjob hat, ist mit einer Frau zusammen, die Managerin ist einer Firma. Und die Frau denkt sich dann, okay, wenn ich jetzt meinen Job verliere, habe ich keinen Mann, an dem ich festhalten kann. Und der Mann denkt sich, oh, meine Frau verdient viel mehr. Ich kann eigentlich nichts hier providen für die Familie. Ich fühle mich unglücklich in dieser Hierarchie. Dass in Japan das Bild, dass eine Frau eine Familie gründen will, und das hört man hier natürlich oft, viele Frauen würden sehr zu heiraten, in eine Beziehung gehen. Kinder auf jeden Fall steht natürlich auf dem Plan. Es geht jetzt wieder in die Richtung, dass wirklich konservativ Familienbildung ansteht.
Es gibt ja diesen konservativen Ruck auch in Europa.
Ja,
das ist dieser Wunsch nach den alten Werten.
Und dass es nicht unbedingt zurückschädlich ist. Ich denke nur, dass es halt auch in Japan natürlich, man sieht auch die Suizidrate bei Männern ist halt hoch, dass es natürlich nicht klappt, weil viele Männer hier verdienen auch nichts mehr. Und natürlich haben Frauen immer bessere Jobs und es besteht schon Gleichberechtigkeit in Japan. Also ich in keine Firma, die ich gehe, sehe ich, dass da keine Frau im Management arbeitet. Es ist ja nicht so. Also es ist schon gesellschaftlich so, dass auch Männer und Frauen ganz normal jede Arbeit machen, also alle möglichen Arbeit haben können. Jetzt sieht man vielleicht in der Regierung, sieht man das nicht so, und vielleicht im Top-Management oder bei Geschäftsführungen. Aber das ist ja auch in Europa nicht so. Und in Europa pusht man dann mit Gewalt, ja, man braucht Quoten für Firmen, für Männer und Frauen. In Japan steht das nicht zur Debatte, weil natürlich Männer haben einen größeren Drang von Natur aus, viel Geld zu machen, um Frauen zu improvisieren. Das ist einfach, wie die Natur ist.
So lustig,
und in Japan nimmt man das hin.
Das ist so lustig, dass du das so sagst, weil ich kenne, das macht überhaupt nichts. Das ist ja eine weit verbreitete Meinung, aber natürlich will ich dir trotzdem widersprechen, weil ich habe die tatsächlich nicht, die Meinung, weil ich kenne, also für mich ist die Gier nach Geld, kennt kein Geschlecht. Mhm. Ich habe Frauen kennengelernt, die eben genauso gierig sind, um Geld zu bekommen, so wie Männer.
Natürlich.
Es ist halt so, Männer hatten einen Vorsprung, um Frauen länger zu unterdrücken, damit sie nicht das umsetzen können, diese Gier. Es ist einfach so, weil wir haben das jetzt halt einfach sehr lange schon gemacht und wir lassen euch da keinen Platz, weil wir wollen.
Ich denke, die Gier aus Geld ist aber aus anderen Gründen.
Ja.
Weil für Männer ist die Gier nach Geld eigentlich, das Hauptziel, um viel Geld zu machen, ist eigentlich, um eine Partnerin zu finden.
Ja.
Und um vielleicht seine Träume zu wirklich, was auch immer es ist. Und für Frauen ist es nicht unbedingt, einen Partner zu beeindrucken.
Ja.
Es ist mehr, um Freiheit zu erlangen, um sich alles leisten zu können, was das Herz begehrt. Und dass es eventuell hinderlich ist, einen Partner zu bekommen. Also die Lust nach Geld, die Gier nach Geld ist, die Begründung per Geschlecht ist anders.
Da stimme ich dir
allerdings
zu.
Ich glaube, dass halt der Drang für Männer einfach größer ist.
Ja.
Und
würdest du sagen, dass dieses Land, das ich in seinen konservativen Werten besonders finde, also weil ich beobachte das auch mit großem Interesse und auch Neugierde, weil das Land ist einfach ein sehr konservatives Land. Ja. Würdest du sagen, Japan hat dich konservativer gemacht?
Nein.
Was ich total witzig finde. Weil
nein. Ich will noch mal einen Schritt weiter gehen.
Ja.
Du sagst konservativ. Ich denke halt eben nicht,
das wertfrei, dass es sage konservativ ich das. Ich sage das wertfrei.
Ja, klar. Weil natürlich in solchen Werten ist es zwar, meint es, scheint es konservativ zu sein, aber es ist viel, meiner Ansicht nach, viel fortgeschrittener in sozialem Engagement, als Society, als Gesellschaft, weil alle Menschen haben einen gewissen Wert an Respekt vor Dingen, vor Tieren, vor Alten, vor Jungen, vor Frauen, vor Männern, vor Menschen, vor allem.
Mhm.
Selbst vor Regeln, vor Rules. Also es gibt keine Bestechung, keine Korruption in Japan. Es kommt nicht vor, dass irgendwer jemand anstreit, beleidigt. Ich bin nicht einmal in den 8, 9, 10 Jahren, die ich hier bin, beleidigt worden. Also nicht, dass irgendwer mich einfach anmacht oder Streit will oder eine Schlägerei will oder mich anspuckt oder irgendwas. Niemals. Nicht ein einziges Mal. In Deutschland habe ich das einmal in der Bahn zu fahren. Das letzte Mal in Deutschland. Ein junger Mann will aus der Bahn mit sie hat das Fahrrad ist im Weg, ihr Fahrrad ist im Weg und der Mann fragt die Frau, die Dame, oh, ich würde gerne in der nächsten Station aussteigen. Steigen Sie auch aus? Oder wer wollte vorbei? Und sie sagt, natürlich, wir steigen hier alle aus. Ihr wartet doch, seid ein bisschen geduldig, Junge. Und das direkt Stress und Streit. Ja. Und das ist in Japan wirklich... Japan klarkommt, ohne Konflikt. Also wenn man einen Konflikt
würdest
sieht...
Du, meinst du das sagen, also da unten ist ein 7-Eleven, da arbeiten sehr viele Indonesier und Filipinos. Mhm. Würdest du sagen, die würden das auch sagen in Japan? Dass sie eigentlich nie beleidigt werden? Dass sie
eher als ich natürlich. Ja. Aber nicht so aggressiv. Also es ist dann passiv. Zum Beispiel, oh, wir geben keine Wohnung an einen Filipino. Also das ist das in der passiven, von einer passiven Sicht natürlich schon.
Ja.
Aber nicht, wenn sie irgendwo einkaufen gehen, auf der Straße laufen, dass dann jemand sie blöd anguckt oder irgendwas sagt. Also gerade, weil die Japaner nicht wissen, ob man Tourist ist oder hier arbeitet. Ja. Sie kennen die Umstände nicht. Und normalerweise, ich habe auch niemals einen Japaner kennengelernt, der irgendwie rassistisch ist.
Okay.
Rassistisch denkt. Also es ist halt sehr so, kein Konflikt, kein Krieg, kein, also es ist wie eine Insel des Friedens. Das klingt, sorry, dass ich das
das ist total,
reise.
Das ist total spannend.
Aber für mich ist das so, in der Gesellschaft seit klein an wird den Leuten beigebracht, es ist wichtig, einfach respektvoll allem gegenüber umzugehen.
Ja.
Also alles wertzuschätzen.
Sind es die buddhistischen Wurzeln in diesem Land, würdest du
sagen? Ja, würde ich sagen. Ja. Buddhistische Wurzeln, dass man auch so an Karma denkt und halt mit dem Shintoismus auch dann dabei, dass man selbst sich halt Gutes wünscht und dass sehr viele simple Dinge auch mehr wertgeschätzt werden. Mhm. Also ganz simple Dinge. Aber dass dann halt weniger Konflikt ist im politischen Raum, weil auch das ist so, dass ich kein Japaner um Politik schert. Also solange es keinen Krieg, keinen Konflikt hier gibt.
Ja.
Solange
oder
es
der
läuft,
Premierminister erschossen wird.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also das ist natürlich das Verrücktes, was dann auch nebenbei passiert. Aber allgemein, sag ich mal so, es gibt keinen großen Konflikt, auch intern. Und das ist sehr wichtig, weil natürlich, wenn Japaner das Ausland sehen, ich sag das mal so, das würde niemals ein Japaner sagen, verstehe ich falsch, aber natürlich denken die sich Japaner, oh, wie gut, dass wir ein zivilisiertes Land sind, dass es bei uns keinen Civil War gibt oder dass sich die Leute gegenseitig berauben oder abschlachten, weil hier wird das niemals jemand machen.
Ich finde es so lustig, weil das ist so eine Diskussion, die wir, ich mag das Gespräch sehr, was wir beide führen, weil ich kenne natürlich auch genau die andere Meinung. Also ich kenne zum Beispiel Halbjapaner, die in Deutschland leben, die sagen so, es ist unaushaltbar in Japan, dieser aufkeimende Nationalismus in diesem Land, dieses...
Nationalismus. Ich sehe das nicht so. Also gerade, ob Japaner so viele Touristen einlassen und so viele Ausländer, die Japaner wollen auch Ausländer. Das ist genau wie das Deutschland gemacht hat, dass viele, viele Arbeiter eingeladen wurden aus dem Ausland, um die Wirtschaft zu stabilisieren, weil Deutschland hat auch eine sehr geringe Geburtenrate wie Italien und natürlich ist in Japan die Geburtenrate auch extrem niedrig.
Ja, hier ist es ja noch krasser.
Japan wird zugrunde gehen, also leider, weil es einfach keinen Nachwuchs gibt und jetzt versucht Japan natürlich in der Regierung das zu pushen, dass es mehr Kinder gibt, also mit den willkürlichsten Kampagnen. Wie zum Beispiel gab es die Kampagne, trinkt mehr Alkohol, junge Leute, weil dann seid ihr besser drauf und könnt mehr Sex haben.
Wirklich?
Ja, ohne Scheiß. Das war das Krasseste, was, also es wurde auch dann groß auf Social Media erstmal hier in der Community gehypt, also als Thema.
So, dass du einfach unverhüteten, unvernünftigen Geschlechtsverkehr hast, weil du betrunken
bist. Ja, in Japan ist eh immer unverhütet. Also,
ach toll.
Ich habe in meinen 10 Jahren gab es 0 Fälle, wo ich mit einem Mädchen, was ich getroffen habe, Geschlechtsverkehr hatte, die nach einem Kondom gefragt hat.
Wirklich?
Niemals. Na, habe ich das dann selber dran gemacht. Wenn ich, aber niemals. Also die meisten nehmen dann natürlich die Pille. Also,
aber wie ist es mit Geschlechtskrankheiten in Japan dann?
Ja, Syphilis ist gerade auf dem Aufmarsch. Also es ist schon. Also es gab halt
HIV?
HIV gar nicht. HIV zero, aber halt natürlich Chlamydia ist ganz groß. Also das ist ganz so groß, dass man, also Leute, die dann viel Verkehr haben, müssen auf jeden Fall oft zum Arzt und sich checken lassen oder wenn sie es dann merken. Und das halt gerade halt mit Syphilis ein großes Problem steht in Japan.
Ja, Syphilis ist ja, also Chlamydia, beides ist sehr gefährlich.
Ja, gefährlich, aber heilbar natürlich.
Ja. Lustig, das sind völlig neue Einblicke, die ich hier gerade bekomme.
Es ist in 10 Jahren, niemals. Ich kann mich nicht an einmal erinnern, wo ich danach gefragt wurde.
Wenn du in deiner Branche tätig bist.
Ja.
Was schätzen die Japaner und Japanerinnen an dir als Deutschen, der hier arbeitet in dieser Branche?
Also natürlich, dass ich, also jetzt klingt es so, als würde ich so gut über mich reden, aber natürlich erstmal, dass ich natürlich nicht nur sehr gut also gut Japanisch kann, ja, aus dem JLPT N1-Level, sondern dass ich ja auch natürlich mein Business habe, das muss ich auch auf Japanisch leiten, dass ich auch Englisch kann und dass ich auch die japanischen Gegebenheiten verstehe, also ja, dass ich mich immer entschuldige und höflich bin und genau weiß, wie ich nach etwas frage oder wie man verhandelt, dass es smooth läuft, dass sie nicht das Gefühl haben, sie reden mit einem Nicht-Japaner,
ja,
wo es vielleicht zu, ja, wie nennt man es in Japanisch, Mendokusai, also zum Problem wird oder unangenehm wird. Und dass ich auch natürlich sehr, das sehr so als Business natürlich sehe. Also ich habe auch meinen YouTube-Kanal, wo wir dann auch die ganzen Models und Darsteller einladen für YouTube-Videos, was auch gut läuft. Und dass ich gut in den Connected bin. Und ich denke, dass nie irgendwas passiert ist, weil ich ja halt immer, ja, höflich bin und nett bin und niemals das auch abwertend darstelle. Also zum Beispiel in einer Dokumentation oder wenn es in eine bestimmte Richtung gelenkt werden muss, würden natürlich manche Medien dann das so lenken, dass, oh, schaut euch die an, die werden so schlecht behandelt und das ist traurig und was auch immer, also ist irgendwie ganz schlecht dargestellt wird, wohingegen ich immer, ja, positiv mit, ja, solchen Gästen dann referiere und die mögen das und ja.
Wie verhinderst du in diesem Job, wenn du zum Beispiel auch diese Models vertrittst, ja, und als Agentur,
ja,
dass dahinter nicht jemand ist, der diese Models sozusagen unter Druck setzt,
ja,
und sagt, verdien mal Geld für mich.
Ja.
Wie verhindert man sowas?
Das ist schon mal passiert in einer gewissen Art und Weise. Also bei mir in der Agentur ist es ganz genau so, also wir machen mit denen ja ganz, also produzieren und managen den Accounts, wir helfen mit Englisch, mit Postings. Wir machen sehr viel für sie, also sie müssen eigentlich nur zu den Shootings kommen. Manchmal haben wir einen Make-up-Artist da, dann wird alles ganz klar geklärt. Wir haben ein Studio, die kommen hin, wir shooten für 3-4 Stunden, haben bestimmte Outfits und dann editieren wir das. Wir, ja, bearbeiten das Postings, wir nehmen 30%. Und das ist unsere goldene Regel, dass wir, egal welcher Kunde es ist, 30% nehmen. Na, jetzt kommt es dann, dass Agenturen natürlich dazwischen stehen. Mhm. Und die meisten Agenturen machen 50-50 mit den Models. Also nehmen sich sogar mehr fürs Vorstellen von Dingen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt 100% machen, 1000 Euro, dass dann 300 gehen an uns und 700 Agentur und dann gehen im Endeffekt 350 an das Model.
Ja.
Was ja eigentlich noch okay ist. Aber dann gibt es wirklich Agenturen, wo ich hinterher erfahren habe, da gab es einen Typen, der war nicht mal in der Agentur, der hat sich so ein bisschen so groß gemacht und dachte, ah, ich kenne die und die und hat uns eine Darstellerin vorgestellt. Wir haben sehr viel Geld mit ihr gemacht, immer mehrere tausend Euro jeden Monat. Und dass sie irgendwann gesagt hat, ja, es kommt ja kaum Geld rein oder kein Geld rein, ich glaube nicht, dass ich lange machen will, sorry. Und dann hat sie aufgehört. Und also in dem Group Chat mit diesem Manager-Typen, ja, und er gesagt, oh, schade. Aber dass ich dann hinterher erfahren habe, dass der sich nochmal von dem Anteil nochmal 80-90% genommen hat und im Endeffekt nur vielleicht 100 Euro beim Model waren.
Okay.
Also vielleicht 5% oder weniger. Ja. Und dass natürlich solche Dinge auch passieren. Und im Endeffekt ist die Industrie schon so reguliert, dass es kaum noch mehr Dinge, Agenturen gibt, die, ja, ganz schlecht mit den Models oder mit den Darstellern umgehen. Also zum Beispiel, dass sie kein Essen bekommen, kein Trinken oder keinen Schlaf haben oder misshandelt gegen ihren Willen irgendwas machen müssen. Das, ja, kommt gar nicht mehr vor. Also habe ich davon
oder zumindest ganz wenig.
Ganz, ja, also gar nicht jetzt zu übertrieben, aber ich natürlich arbeite ich mit ganz vielen Agenturen und Models und ich kenne eigentlich die meisten großen Namen, ja, in der Industrie. Das sind natürlich die großen Darstellerinnen, die arbeiten, sind in den Agenturen, die schon den Ruf haben, gut mit den Models umzugehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. In Japan läuft alles über den Ruf,
ja,
den eine Agentur hat.
Und das dein heißt, Ruf ist wahrscheinlich sehr gut.
Ich würde sagen, ja, ist ziemlich gut. Ja. Also, dass natürlich der Ruf gut ist und dass man von verschiedenen größeren, ja, Darstellern und Agenturen dann den Respekt, das Vertrauen hat, dass dann auch andere Agenturen sagen, oh, ach, die arbeiten mit der Agentur zusammen, mit dem zusammen, ja, da müssen die gut sein.
Ja.
Und dann baut alles auf Vertrauen auf. Und so wächst das Business, ja.
Und machst du noch, verschickst du noch Gundam-Figuren nach Europa oder machst du das gar nicht mehr?
Gundam-Figuren nicht mehr. Was wir jetzt machen, wir verkaufen halt digital und auch in physischer Form halt solche zum Beispiel Gravur-DVDs oder halt, naja.
Gibt noch Leute, die DVDs kaufen?
Ja. Gibt es schon noch.
Wirklich?
Die haben dann die Signaturen und sehr, okay, collectible.
Und für Europa oder für Deutschland? Für Japan?
Ja, Amerika. Also, okay, wir haben jetzt einen größeren Markt, der besteht in Amerika und da schicken wir einiges hin.
Kannst du das so machen, dass du die unzensierte Version für Japan und die unzensierte Version für den europäischen und amerikanischen
also, Markt? Geht sowas? Oder? Es geht schon, aber auf Umwegen, weil wir brauchen auf jeden Fall eine Adresse irgendwo im Ausland und müssen dann offiziell quasi, wenn wir irgendwann gefragt werden, sagen, oh, wir haben damit nichts zu tun mit der unzensierten Version, das hat die Firma da und da gemacht. Weil natürlich, wenn es deshalb machen wir es nicht gerade, aber wenn es rauskommt, dass wir unzensiertes Material machen, dann ist es ja sehr gefährlich für die Firma.
Wie funktioniert das mit OnlyFans? Ich meine, bei OnlyFans ist ja auch sehr explizit eigentlich.
Genau.
Also wie könnt ihr Content für OnlyFans herstellen?
Wir zensieren das. Wir zensieren so Inhalt Krissel, genau. Ja. Also wird dann zensiert oder vom Model zensiert. Also wie wir das offiziell, also legal machen, ist es, jetzt komme ich, gehe ich so ins Detail,
nicht aber,
aber dass wir für die Models eigentlich nur posten, aber die Models die ganze Verantwortung übernehmen für deren Content. Das heißt, wir sind nur ein Service, der denen hilft. Oder
das gibt es ja auf der ganzen Welt. Wir haben auch mal einen Film über OnlyFans gemacht, da gibt es sozusagen Agenturen, die diese Postarbeit und sogar das Chatten übernehmen.
Genau.
So. Ja.
Also natürlich haben die Models auch noch Access und die können auch einsehen und manchmal antworten die auch selber, aber im Endeffekt helfen wir ihnen den meisten, aber wir helfen ihnen nur. Das heißt, mit dem Content haben wir im Endeffekt nichts zu tun, das ist dann bei Verantwortung des Models. Ansonsten müssten wir dafür auch wieder Verantwortung übernehmen, was dann ja eventuell gefährlich werden können. Aber es ist alles zensiert. Was natürlich geht bei OnlyFans, und das machen auch einige Models, ist, sie blocken Japan als die Geoblock für Japan. Ja. Das heißt, man kommt nur über eine VPN in Japan auf ihre Seite. Weil auch die ganze Kultur auf Pornhub wird sehr, sehr groß, weil natürlich, das ist noch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die ganze JV-Industrie, die Models bekommen natürlich einen klitzekleinen Anteil von dem ganzen Geld, was da gemacht wird. Also bei solchen Agenturen ist es so, dass vielleicht 10%, 20% von allem bei dem Model ankommt oder sie halt eine feste Gage bekommen für einen Auftritt, wohingegen Millionen von Yen gemacht werden, also 10.000 Euro pro Produktion. Wenn die Models dann herausfinden, dass sie als Freiberuflerin also selber ihren OnlyFans machen können und viel, viel mehr Geld machen können, natürlich wollen die Models das dann machen. Und das ist jetzt ein steigender Boom, dass viele Models dann von anderen ihren Kolleginnen hören, oh, ich bin jetzt selbstständig und ich mache jetzt 50.000 Euro im Monat. Ja. Also machst du das nicht auch? Und ich muss nicht das machen, was die Agentur sagt, ich kann machen, was ich will.
Bedroht es deinen Beruf?
Nee, ganz im Gegenteil.
Also du machst es ja, du unterstützt es ja.
Weil wir ihnen helfen. Und unsere Agentur hat auch die Klausel, oder wir wollen es eigentlich pushen, dass, oh, ihr macht euch keine Sorgen zu machen, wir haben keinen Exklusivvertrag, ihr könnt mit Businessman, wem ihr wollt. Wir machen das alles für euch. Wenn ihr wollt, sind wir eure Agentur, die euch supporten. Und die fühlen sich dann wohl, weil sie nichts machen müssen, außer beim Shoot sein. Alles andere wird quasi übernommen, wenn sie wollen.
Wie erklärst du deinen Eltern, was du tust?
Die wissen natürlich Bescheid. Sie sind meine größten Fans auf YouTube. Die liken dann alles auf Instagram.
Also auch dieses, wenn du so mit großen Busen irgendwie... Okay.
Kein Problem. Meine Mutter hat nur gesagt, dass ich niemals als Darsteller in irgendeinem Porno sein sollte. Dann ist schon okay.
Ich habe mich immer gefragt, ob du das mal gemacht hast.
Nein, habe ich nie gemacht.
Okay. Habe ich immer so überlegt, ob man jetzt mal selber in seinen eigenen Filmen mitspielt?
Nein, ich respektiere natürlich den Wunsch meiner Mama und natürlich, mein Papa ist schon stolz, dass sein Sohn hier Business macht in Japan. Und ich meine, wichtig ist natürlich, dass ich gehe respektvoll um mit natürlich den Models und mit den Agenturen, Klientel, dass dann auch ein gewisses, es kein Problem besteht. Also natürlich eher aus dem Ausland würden mich Leute vielleicht schief angucken, oh, was machst du da in Japan mit den Models? Aber in Japan eigentlich, das auch respektiert wird.
Ja.
Und jetzt durch den YouTube-Kanal ich dann so den Ruf bekommen habe als Lucky Bro, weil ich immer die ganzen Models um mich rum habe, da habe ich gedacht, hey, vielleicht sollte ich irgendwann mal der Hugh Hefner von Japan werden.
Ich glaube, das Gefühl habe ich, der Hugh Hefner von Japan, aber allerdings hat, also so,
Er hat ja auch keine Pornos gemacht. Also
stimmt, er hat Playboy-Sachen gemacht.
Playboy.
Aber er musste auch sich mit vielen Vorwürfen auseinandersetzen bezüglich sexueller Gewalt in seiner Höhle, die er da auf seinem Grundstück hatte.
Also natürlich muss ich dann vorsichtig sein, aus den Fehlern lernen von anderen, die vor mir waren.
Könntest du dir vorstellen, der Hugh Hefner Japans zu werden?
Auf jeden Fall.
Wie fühlt man, also... japanische Familien sind ja auch sehr streng, was zum Beispiel Westler angeht.
Ja.
Also sozusagen das Heiraten einer Frau mit einem Westler ist nicht so beliebt, wird nicht so gerne gesehen. Und wenn der Westler dann auch noch Pornos herstellt, kann ich mir vorstellen, ist es noch schwieriger.
Ja.
Beziehungsweise erotische Aufnahmen, Gravur.
Auf jeden Fall.
wie ist es, eine Partnerin zu finden in Japan mit diesem Beruf?
Ja.
Also kannst du nicht mehr in der Bank arbeiten?
Ich sag mal so, es ist schwieriger geworden.
Mhm.
Also jetzt beim Daten habe ich gemerkt natürlich, dass viele Mädchen dann vielleicht sehen, was ich auch auf Instagram poste, dann natürlich sagen, ah, du bist ja eben mit ganzen Mädchen umgeben, was brauchst du noch, mich quasi. Ja. Und erstmal natürlich, das ist meistens Familie, also die Familie muss es dann irgendwann akzeptieren natürlich, aber dass selbst von den Mädchen, vielen Mädchen dann ausgeht, dass sie natürlich nicht mit einem Typen zusammen sein wollen, der das alles macht. Auf der anderen Seite dann wiederum, dass natürlich sie sehen, oh, okay, er ist YouTuber, er ist in der modernen Industrie, er hat seine eigene Firma, er steht selbst auf den Beinen, er ist unterhaltsam oder kann gut Japanisch. Das ist natürlich auf der anderen Seite dann doch schon einige Mädchen, gerade vielleicht aus der Industrie dann, natürlich gefallen an mir bekommen. Und dass ich mir gedacht habe, okay, erstmal fokussiere ich nur auf mein Business. Wenn ich dann groß genug geworden bin und berühmt genug und genug Geld habe, das ist dann kein Problem, sondern ich schon eine Partnerin finde, ja.
Wie liebt man in Japan, wenn alles so reguliert ist? Also, weil Liebe ist ja schon eher das Gegenteil von Regulation. Liebe ist Explosion und Chaos und irgendwie man macht Blödsinn.
Ich denke, hier ist man auch etwas neutraler, was Liebe angeht. Ich denke, es ist das Konzept von Liebe im Besten halt, dass man komplett nur auf eine Person für den Rest seines Lebens fixiert ist, ist nicht so stark imprägniert in der japanischen Kultur. Ich würde sagen, dass es erstmal davon abgeht, okay, natürlich versteht man sich, man hat keinen Konflikt, man hat Hobbys, die man gemeinsam genießt, man hat Dinge, man will zusammen sein, aber das ist, dass man schon in eine Beziehung reingeht. Natürlich hat man am Anfang Schmetterlinge, aber die vergehen ja auch irgendwann.
Ja, ist die Wahrheit.
Ja, ist leider die Wahrheit. Aber dass es in Japan schon mehr objektiver und mehr neutraler darauf geachtet werden, okay, mit welchem Partner kann ich mir den Rest meines Lebens vorstellen? Mehr, was die Charakterattribute angeht. Ja. Also zum Beispiel hier ist sehr wichtig, dass man natürlich gepflegt ist, dass man eine gewisse ökonomische Stabilität hat. Und dass man sich nicht aufregt, zum Beispiel als Mann ganz unattraktiv, man flucht, man regt sich auf, man behandelt andere Leute schlecht.
Yeah.
Ist die unattraktivste Eigenschaft eines Mannes hier. Hier muss man immer cool sein, gelassen, wissen, wie man redet, dann ist man eigentlich immer gut gestellt und findet eigentlich immer einen Partner, glaube ich.
Wünschst du dir eine feste Partnerin an der Seite, mit der du Hobbys ausüben kannst und Spaß haben kannst?
Natürlich, ich hatte ja auch schon Freundin hier in Japan. Ich hatte auch eine längere Beziehung von fast 4 Jahren. Jetzt seit einem Jahr Single wieder und jetzt fokussiere ich mich halt komplett erstmal auf mein Business und meine Karriere hier in der Branche. Aber dass ich natürlich mir irgendwann vorstellen kann, auch Familie zu haben. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, bist du eigentlich?
32.
Ja gut, das ist noch lustig. Dann habe ich dich kennengelernt, als du 22 warst hier in Japan.
Ja, ich war ein kleines Kind.
Wir haben lustigerweise auch mal eine Geschichte zusammen gemacht. Da hast du mir auch, glaube ich, geholfen. Kannst du dich erinnern, mit diesem Anstehen? Und da haben wir uns auch mal gesehen, wo ich nur nach Tokio gefahren bin, das Lufthansa-Magazin, um eine Reportage zu machen übers Warten und das Anstellen.
Genau.
Das war eine tolle Geschichte, die ich geschrieben habe damals. Und dann habe ich mich irgendwo in Shibuya angestellt an so einen Popcorn-Stand, wo gerade so Popcorn total en vogue war. Und dann habe ich so 1,5 Stunden für so ein Beutelchen Popcorn mich einfach angestellt und darüber nachgedacht, was es heißt, anzustehen und warum das so schön ist und warum es so meditativ sein kann.
Ja, meditativ. Und hier hat das Anstehen auch immer ein System.
Ja.
Jedes Anstehen hat eine eigene Experience-Erfahrung mit sich. Ja.
Welche Regeln würdest du sagen, hast du noch nicht verstanden in diesem Land?
Ich muss sagen, jetzt machen die Regeln schon Sinn, aber ich muss sagen, dass in Japan halt ganz krass keine Ausnahme gemacht wird. Natürlich ist es für mich als Deutscher dann manchmal, wo ich denke, dadurch, dass ich mich ein bisschen darüber aufrege. Zum Beispiel gibt es ein heißes Bad, ein Hot Spring, und da ist es so, dass man das hat bis 1 Uhr auf, bis 1 Uhr kann man das benutzen, aber wenn man nach 12 Uhr reinkommt, ist es 5 € teurer. Und dann, man hat eigentlich weniger Zeit.
Ja.
Und dass ich einmal wirklich um 12 Uhr in einer Minute angekommen bin und die gesagt haben, yep, ist jetzt der teure Preis. Und ich habe gesagt, komm, es ist eine Minute, ich bin hier reingekommen, auf die Minute genau. Aber gesagt, nee, auf der Uhr ist jetzt 1 nach. Dass ich mich so aufgeregt habe, ich bin gegangen.
Es ist sehr unattraktiv.
Ja, ich weiß. Aber das war so, wo es bei mir dann komplett mein Charakter verzerrt wurde dadurch. Und auch das mit den Fahrradfahrern auf dem Bürgersteig. absolut unakzeptabel. Und
lustig, das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich wurde gestern fast umgefahren von einem Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig.
Weil ich mich immer aufrege. Und immer wenn die klingeln, gehe ich aggressiv dann komplett gebreitet auf den Bürgersteig, um zu zeigen, hier, pass auf, das ist was. Außer es ist vielleicht eine Frau mit Kind. Ich schaue dann so über die Schulter, okay, wer ist das? Aber wenn ich sehe, es ist irgendein junger Herr oder junge Dame, denke ich mir, fahrt auf der Straße, was soll das? Ja. Also, ja, also das ist für mich immer noch, wo ich denke, da müsste es strengere Regulierung geben in Japan, weil in Deutschland wird man immer angehalten und muss das Strafgelder zahlen. In Japan gibt es halt die Kultur des Bestrafens eigentlich nicht.
Mhm.
Gibt es keine Strafzettel oder Knöllchen oder hier wird man nur ermahnt und dann entschuldigt man sich und es wird dann fast alles erziehen. Solange man niemanden umbringt, keine Drogen schmuggelt oder keine Frau, niemanden vergewaltigt, wird in Japan fast alles verziehen.
Ja, es gibt, ich glaube auch, man will nicht ins japanische Gefängnis kommen, weil ich glaube, japanische Gefängnisse
ganz
gelten
schlimm,
als furchtbare Gefängnisse. Zum Beispiel sind nur 2 Sitzpositionen in japanischen Gefängnissen erlaubt.
Ja, ich glaube,
auf ganz den Knien und ich weiß gar nicht, wie die andere
ist. Auf den Knien, genau. Und vielleicht Schneidersitz.
Ja, aber mehr, und da wird darauf geachtet, dass du dann so sitzt.
Genau.
Also das ist richtig, ich glaube sogar Menschenrechts... nicht ganz konform.
Ist nicht ganz konform. Ja. Also da will man auf jeden Fall nicht rein. Als Ausländer hat man dann meistens noch die Luxury, dass man vielleicht noch wieder zurückgeschickt wird in sein eigenes Land.
Ja.
Aber wenn man hier wirklich im Gefängnis ist, ist es schon hart. Aber Japaner können auch viel einstecken. Wie ich das vorher einmal erwähnt habe, dass in Japan die Einsteckskultur und wo man in Japan immer das Gamang oder Tairu, dieses das Stoische, dass man halt alles einfach hinnimmt und akzeptiert und damit klarkommt, egal wie schlimm es ist, egal was man durchgeht, ist in Japan, wird halt nicht gejammert.
Ja.
Es gibt halt keine Kultur von Jammern und Diskussionen und Quengeln, was ich sehr in Japan schätze. Und da habe ich mich auch schon so drauf eingestellt, dass ich mich immer selbst erwische, wenn ich selber halt über irgendwas mich beklage oder
du kannst wahrscheinlich gar nicht mehr woanders leben als hier.
Ich denke nicht mehr, nee.
Dieses Wertekonstrukt ist ja so komplex
im
Vergleich zum Beispiel zu anderen Gesellschaften, im Vergleich zur amerikanischen Gesellschaft, also US-amerikanischen Gesellschaft. Das ist ja fast, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass du nochmal wo glücklich wirst, außer hier.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja.
Also ich kann, also natürlich, um mal zu Besuch zu kommen oder ein bisschen Zeit zu bringen. Aber ich merke schon selbst, wenn ich mehr als 2 Wochen irgendwo bin, war es in Amerika auf einem Event oder jetzt in Deutschland zu Besuch, fällt es mir schwer. Also ich schätze es schon manchmal, dass man sich in die Augen schaut, was man ja ein paar nicht tut oder dass man lächelt und freundlich mal ein bisschen einfach so easygoing, freundliche Kommentare jemandem gibt, dass es ein bisschen lässiger ist.
Witzigerweise der Yakuza-Boss, den ich gestern interviewt habe, der hat mir in die Augen geguckt während des Interviews.
Ja.
Aber die haben, glaube ich, die spielen auch nochmal nach an, um mich, aber es klappt ja bei mir nicht, weil das ja ein normales Gespräch ist.
Ganz
wahrscheinlich mochte er mich deswegen auch, weil ich mich nicht von ihm einschüchtern lassen
habe. Und normalerweise guckt man aufs Kinn oder auf den, irgendwo anders hin, aber nicht direkt in die Augen. Es ist halt eher so Intimidation.
Ja.
Und wenn man sich in die Augen guckt, ja,
witzig.
Ja. Oder er weiß vielleicht, dass man mit Europäern so redet.
Das kann auch sein.
Weil natürlich sehr internationale Menschen in Japan, die wissen ganz genau, dass man sich Hände schüttelt und dass man sich.
Das fand ich ziemlich witzig. Er hat zum Abschied die Hände geschüttelt und alle um ihn rum haben gelacht.
Ja.
Weil er sozusagen offensichtlich, also nicht ihn ausgelacht, sondern sie haben sozusagen so anerkennend gelacht, weil offensichtlich er erkannt hat, Anne, ich schüttel mal die Hände. Weil die erste Person, die ihm seine Hand, die dann die Hand geschüttelt hat, war seine Frau. Und dann haben beide so auch gelacht, weil dann so, was soll das jetzt hier mit diesem Hand? Das fand ich ziemlich witzig.
Ja, auf jeden Fall.
Ist das Ziel, einen japanischen Pass zu bekommen?
Ja, ich denke, irgendwann schon, ja.
Kriegst du ihn über Heirat oder kannst du ihn beantragen?
Ich kann ihn in einem Jahr selbst beantragen.
Wirst du es tun?
Erstmal werde ich mir eine Daueraufenthaltsgenehmigung einholen.
Ja.
Die gilt dann für 10 Jahre und dann schaue ich, dass ich vielleicht in den 10 Jahren noch einen Pass bekomme.
Ist es schwer, hier als Deutscher ein Business aufzubauen und ein Visum zu bekommen für das? Oder
also ich denke allgemein, als Ausländer ist es sehr schwer, ein Business aufzubauen. Also natürlich viel schwieriger als in seinem eigenen Land. Natürlich die Sprachbarriere ist natürlich da.
Ja.
Die ganzen Legalitäten, der Einstieg, selbst einen Office-Space zu bekommen, ist als Ausländer noch viel schwieriger. Also man muss erstmal vorweisen, dass man entweder viel Geld hat oder einen japanischen Partner, Geschäftspartner oder weil sonst... der Einstieg ist halt sehr schwer und überhaupt ein Geschäft hier aufzubauen, weil hier ist es nicht so, ey, ich habe 1 Million Dollar, hier gib mir den Shop und ich mache hier Business und das und das. Das geht nicht so einfach hier. Hier läuft nichts nur übers Geld. Es läuft alles, wie ich schon erwähnt habe, über Vertrauen.
Mhm.
Das heißt, in den 7 Jahren, wo ich mir mein Business aufgebaut habe, die ersten 3 Jahre waren wirklich nur mit Leuten gut zu werden und zu zeigen, dass ich da bin und dass man mit mir Geschäfte machen kann oder dass man vertrauen kann. die ersten Jahre ist eigentlich nur Groundwork, dass man überhaupt anerkannt wird und Vertrauen aufbaut und akzeptiert wird und dann fängt erst das Business an. Weil man kann nicht einfach irgendwo reinplatzen. Ich denke, viele Firmen haben auch den Fehler gemacht, dass sie denken, okay, wir hauen einfach Geld an die Wand und machen hier ein Business, selbst wenn das ein Business sein kann. Man muss ja mit alle Zulieferer und Geschäfte und Firmen müssen ja mit dir auch Geschäfte machen wollen. Und natürlich der einfachste Weg ist, man hat einen japanischen Geschäftspartner hier, der einem hilft. Ja.
Aber das ist ja in vielen Ländern so, dass wenn du einen einheimischen Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin hast, kannst du eigentlich so dann dein Geschäft aufbauen.
Natürlich.
Würdest du sagen, dass, wenn, also es gibt ja diesen Spruch, so wie, wenn man es in New York schafft, schafft man es überall. Mhm. Würdest du sagen, eigentlich müsste der Spruch heißen, wenn man es in Tokio schafft, schafft man es überall.
Ich denke, es gibt vielleicht schwierigere Orte als Tokio noch.
Noch schwierigere?
Ich denke schon, ja. Tokio ist natürlich schon sehr modern mittlerweile. Ja. Also wie ich gesagt, das ist jetzt so natürlich extrem gesagt, aber vielleicht eine kleinere Stadt in Japan, wo es noch schwieriger ist. Aber ich denke, New York ist krasser. Weil,
wirklich?
Ja, weil auch viel halt, wie gesagt, bestochen wird und viel territoriale Kämpfe bestehen und es mehr sehr viel Dark Business ist. Wohingegen in Japan ist alles,
diese zwei Yakuza-Bosse, die ich gestern getroffen habe, haben mir gesagt, das Land geht den Bach runter. Die haben gesagt, hier, wird hier alles nichts mehr, das ist auch nicht aufzuhalten und nicht umzukehren. Also was mir der eine erzählt hat, war, dass sie die Regeln jetzt verschärfen, also dass die Regeln noch härter werden, um in dieser Organisation mitzumischen.
Ja.
Weil sie einfach sagen, das verweicht hier alles und deswegen geht es den Bach runter. Wie würdest du als in 10 Jahren hier Lebender das beobachten? Also was mir aufgefallen ist, ist, weil wir hier gerade hier in Shinjuku sind, ich drehe mich jetzt gerade mal um, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist so ein ganz großer
Tower.
Und dieser Platz, den kenne ich sehr, sehr gut, der ist von einem Hotel, wo ich auch immer geschlafen habe, da waren nie Obdachlose. Ja. Jetzt sind da sehr, sehr viele Obdachlose.
Es sind keine Obdachlose, das sind die sogenannten Toyoko Kids.
Ich hab's gewusst. Ich habe gestern gesagt, das muss irgendeine komische, irgendwas sein, um so einen Widerstand zu leisten gegen irgendwas.
Erzähl mal bitte, was das ist. Also es sind junge Leute, die auch wahrscheinlich Probleme haben, familiär. Es ist so wie, und die halt nicht mehr zu Hause sein wollen und sich immer hier oder in Shibuya an einem ganz bestimmten Ort treffen. Also hier ist das genau hier. Und die trinken schon am helllichten
Tag. Aber haben eine Louis Vuitton-Tasche?
Ja.
Manche von denen sitzen dann da.
Die arbeiten wahrscheinlich als Prostituiert.
Ah, okay. Irgendwo, aber sind dann offiziell Obdachlose und keine
Jugendlichen? Nein. Nee. Also vielleicht von zu Hause weggewandt oder dass sie den ganzen Tag hier verbringen und dann vielleicht.
Auch eine spannende Geschichte.
Ja.
Ist es ein neues Phänomen?
Schon recht neu, ja. Seit ein, zwei Jahren, das ist auch in Japan, wird das oft in den Medien jetzt
Weil vor 4 Jahren gab es
ganz,
nicht.
Ganz neu, ja.
Das habe ich noch nicht gesehen.
In den letzten ein, zwei Jahren ist das eine größere Bewegung, wo sich Depri-Kids treffen und die nehmen halt irgendwelche Tabletten, Drogen, die sie bei der Apotheke sich selber machen, um sich zu berauschen und hören dann Musik oder betrinken sich und viele von denen arbeiten dann wahrscheinlich auch hier in Kabukicho in so Bars oder irgendwelchen Prostitutionsläden und natürlich haben sie dann Geld und schlafen dann vielleicht im Netto-Café, Netto-Kisa und sind wie Nomaden, also junge Nomaden, die nach der Uni oder nach der Schule einfach nichts mehr, haben keinen Bock auf irgendeine Arbeit. Und
würdest du sagen, das ist eine Widerstandsbewegung gegen diese strenge japanische Gesellschaft? Ja. Weil alles, was sie dort leben, ist eigentlich wirklich das große japanische Grauen. Schmutzig, laut, auffällig, grimmig.
Ganz genau.
Das ist ja alles, was man eigentlich nicht will.
Was man eigentlich nicht will. Und ich kann mir das schon so vorstellen als eine Widerstandsbewegung. Was man natürlich sagen muss, gut, das sind jetzt hier 50 Leute, 100 Leute und dann in Shinjuku, das sind vielleicht 200-300 Leute, die das machen. Ist jetzt keine große
Widerstandsbewegung. Aber wenn die Medien darüber schon berichten.
Es ist eine gewisse Community, die sich auf Twitter oder irgendwo gebildet hat. Und die treffen sich halt immer hier. Und die fühlen sich halt untereinander als Familie. Also sie suchen halt einen Familienersatz. Und in Japan, es geht halt alles über Clubs oder irgendwelche Gruppen in der Gesellschaft, wo man dann quasi Familie findet außerhalb seiner Familie. Ja. Halt gewisse Tsunagari und Nakama. Und dass das hier eine dieser Communities ist, leider eher negativ, im negativen Sinne. Ja, es ist natürlich schmutzig und laut und gefährlich und viele von denen sind auch wahrscheinlich suizidgefährdet und brauchen Hilfe. Und es ist halt wie ein Schrei nach Hilfe. Aber in Deutschland, wie gesagt, die ganze Punk-Szene oder halt die sich Szenen, die sich draußen rumtreiben und betrinken und immer zusammen irgendwas Wildes machen, das ist wie das Gegenstück hier in Japan, würde ich sagen.
Ja. Ich habe jetzt mal keine Fragen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in ein paar Jahren wieder, beziehungsweise bald, weil ich diese Geschichte, deine Geschichte, also ich finde die Geschichte der Jugendlichen hier auf diesem Platz spannend. Ich finde deine Geschichte wahnsinnig spannend und überlege dazu eigentlich auch nochmal was nächstes Jahr zu machen. Und es gibt auch eine andere Geschichte, die ich machen will. Ich habe vorgestern eine Frau kennengelernt. Ja. Sie ist Tätowiererin, was hier was sehr Besonderes ist, die sich entschieden hat, Mönch zu werden.
Wow.
Und jetzt eine 1500 Kilometer lange Wanderung durch Japan machen muss, um dieser Mönch zu werden. Also eine...
Als Frau,
die Mönch wird, die Tätowiererin war. Ja. Und das ist einfach auch eine Wahnsinnsgeschichte. Also es gibt drei Geschichten, die ich jetzt erzählen möchte, nächstes Jahr aus diesem Land. Also wir werden uns bald wiedersehen. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein Update und gucken wir, ob du nächstes Jahr dann dein Visum bekommen hast, diese Verlängerung.
Genau.
Und vielen Dank, dass du mit mir geredet hast und dass du mit mir zusammen das geteilt hast.
Ja, vielen Dank für... Interview.